Die Radio Wissen. Update.
Wir sind geschafft, aber überglücklich. Der Terrorverdächtige Al-Bakr wurde in der Nacht in Leipzig festgenommen. Das hat die sächsische Polizei heute Morgen getwittert. Mittlerweile haben die Beamten weitere Informationen bekannt gegeben. Das ist eines unserer Themen heute im Update. Ich bin Maike Rosenplänter.
Update.
Seit Samstag war bundesweit nach dem 22-jährigen Syrer gefahndet worden. Er hatte in Leipzig am Bahnhof einen Landsmann angesprochen. Der hatte ihn aufgenommen und die Polizei verständigt, als er den Gesuchten auf Fahndungsbildern erkannte. Der Präsident des Sächsischen Landeskriminalamtes, Jörg Michaelis, erklärte auf der Pressekonferenz:
Die Kollegen der Leipziger Polizei begaben sich vor Ort. Sie konnten letztlich bereits vor dem Eintreffen des angeforderten Spezialeinsatzkommandos zugreifen, da die Landsleute die Person bereits überwältigt und gefesselt hatten.
Mittlerweile stehe auch fest, dass Jabbar al-Bakr wahrscheinlich nicht alleine gehandelt hat.
Vorgehensweise und Verhalten des Verdächtigen sprechen derzeit für einen IS-Kontext.
Davon geht auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière aus. Er sagte, der Syrer habe offenbar Anschläge wie in Paris und Brüssel geplant. Die Vorbereitungen ähnelten einander, so de Maizière. Nach bisherigen Erkenntnissen hat al-Bakr an einem Sprengsatz gearbeitet, möglicherweise an einer Sprengstoffweste. Den dafür genutzten Sprengstoff haben die Ermittler bei der Wohnungsdurchsuchung in Chemnitz am Samstag gefunden. Laut Jörg Michaelis handelt es sich dabei um einen hochexplosiven und instabilen Stoff.
Die vor Ort befindlichen Spezialisten des Landeskriminalamtes schlussfolgerten, dass es sich hierbei um TATP handeln könnte, also Triaceton-Triperoxid. Diese Art würde dem verwendeten Sprengstoff bei den Attentaten von Paris und Brüssel entsprechen.
Nach Angaben des Generalbundesanwalts hatte al-Bakr aber noch kein konkretes Ziel ins Auge gefasst. Die Polizei hat auch mehr über den Tatverdächtigen bekannt gegeben. Demnach kam al-Bakr im vergangenen Jahr als Flüchtling nach Deutschland und wurde am 19. Februar 2015 in München registriert. Von dort aus wurde er in die Erstaufnahme nach Chemnitz gebracht. Deshalb warnte zum Beispiel Rainer Wendt von der Deutschen Polizeigewerkschaft, dass eine bessere Verknüpfung der Behörden nötig ist.
Das würde schon mal damit anfangen, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge verpflichtet wird, alle erkannten Passfälschungen der Polizei zu melden. Man muss sich einmal vorstellen, in was für einem Land wir leben. Da ist eine Bundesbehörde, die stellt tausende gefälschte Pässe fest und meldet das aber nicht der Polizei. Das halte ich für einen unfassbaren Zustand.
Auch Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter sagte im Deutschlandfunk, dass die Terrorgefahr unverändert hoch ist.
Man kann nur nicht sagen, dass sich etwas beruhigt hat, dadurch, dass wir einen Täter festgenommen haben, sondern wir haben äußerst viel zu tun auf der Seite der Optimierung der Informationsaustausche im Bereich der Europäischen Union. Da fehlt uns ein europäisches FBI und ein europäischer Fahndungsraum. Den haben wir so noch nicht.
Allerdings kam der Hinweis auf die Gefährlichkeit von Jabbar al-Bakr laut Innenpolitik von einem befreundeten ausländischen Nachrichtendienst. Da hat die Zusammenarbeit offenbar mal geklappt.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Im Netz nehmen viele die Festnahme zum Anlass, über Flüchtlinge generell zu diskutieren. Tobias Mölder schreibt auf Facebook: Als Martin Schulz verlautbaren ließ, dass das, was die Einwanderer uns bringen, wertvoller als Gold sei, da wusste ich nicht, dass er damit Sprengstoff und die Notwendigkeit neuer Sicherheitskonzepte meinte. Timo Wittmeier ärgert sich über Forderungen aus der Politik nach mehr Kontrollen. Dann müssten sie aber zugeben, dass der terrorverdächtige Syrer von den CSU-Behörden in Bayern kontrolliert und registriert wurde. Die Einreise wurde erlaubt und fand kontrolliert statt. Vielleicht sollte man sich nochmal Einsteins Definition von Wahnsinn zu Gemüte führen, wenn man bei Terror trotz Kontrollen nach Kontrollen ruft. Viele beziehen sich auch darauf, dass ein anderer Syrer den Terrorverdächtigen der Polizei ausgeliefert hat. Auch Paul Winkler auf Facebook: Guter Syrer, böser Syrer, da explodieren die Synapsen eines jeden AfDlers. Wie kriegt er das auf die Reihe? Nee, lasst mich raten, Lügenpresse, Story erfunden, oder? Uwe Grüner meint, dieser syrische Mann sollte das Bundesverdienstkreuz bekommen. Seine Zivilcourage ist beispielhaft. Barbcore twittert: Hilfsbereit, gastfreundlich, gesetzestreu, mutig, Zivilcourage. Oder wie man in Sachsen sagt, schlecht integriert. Kraftklub nimmt's mit Humor. Die Ausländer nehmen der Polizei die Arbeit weg.
Was sonst noch wichtig war?
Hillary Clinton hat nach einer Blitzumfrage auch die zweite Fernsehdebatte der US-Präsidentschaftskandidaten gewonnen. Laut CNN lag die Politikerin der Demokratischen Partei mit 57% Zustimmung vor Donald Trump von den Republikanern. Er kommt auf 34%. In dem Fernsehduell haben sich beide Bewerber Vorwürfe gemacht und sich nichts geschenkt.
Es ist gut, dass jemand mit dem Naturell von Trump nicht für unsere Gesetze verantwortlich ist.
Weil du im Knast wärst.
Dabei ging es um die Affäre um E-Mails, die Clinton in ihrer Zeit als Außenministerin von einem privaten E-Mail-Konto verschickt hatte. Aber auch das Video, das Donald Trump seit Tagen unter Druck setzt, war Thema in der Debatte. Darin ist zu sehen, wie er im Jahr 2005 sexistisch und vulgär über Frauen spricht.
It's locker room talk and it's one of those things. I will knock the hell out of ISIS. We're going to defeat ISIS.
Was die Terrormiliz IS allerdings genau mit seinen sexistischen Aussagen zu tun hat, hat Trump nicht näher dargelegt. Clinton wies darauf hin, dass Trump zuvor auch schon Immigranten, Afroamerikaner, Latinos und Menschen mit Behinderungen angegriffen hatte. So jemand sei kaum fähig, US-Präsident zu werden. Am Ende haben sich beide trotzdem die Hand gegeben. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dem Land Niger in Westafrika Hilfe zugesagt. Sie hat dort Präsident Mamadou Issoufou getroffen und mit ihm über Flucht und Migration gesprochen. Die Kanzlerin stellte 17 Millionen Euro als direkte Hilfe in Aussicht, damit Menschen als Alternative zur Flucht eine Arbeit finden können. Issoufou forderte deutlich mehr Geld als bislang von Europa. Niger gilt als eines der ärmsten Länder der Welt. Es ist auch ein Transitland für Flüchtlinge aus Afrika, die Richtung Libyen und ans Mittelmeer durchkommen wollen. Der Chemiekonzern Bayer will auch nach der Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto keine genveränderten Pflanzen in Europa anbieten. Das sagte Bayer-Chef Werner Baumann der Süddeutschen Zeitung. Wenn die Politik und die Gesellschaft in Europa genverändertes Saatgut nicht möchten, dann akzeptiere Bayer das, auch wenn der Konzern inhaltlich anderer Meinung sei. Der Leverkusener Konzern will die Übernahme von Monsanto bis Ende 2017 abschließen. Monsanto stellt gentechnisch veränderte Nutzpflanzen her und auch das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat. Recep Tayyip Erdogan lässt im Streit um das Schmähgedicht von Jan Böhmermann nicht locker. Der türkische Präsident hat Beschwerde dagegen eingelegt, dass die Ermittlungen eingestellt wurden. Nun prüft die Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz den Fall. Vorher war die Mainzer Staatsanwaltschaft zuständig. Sie hat vergangene Woche erklärt, sie könne Böhmermann nicht mit der erforderlichen Sicherheit strafbare Handlungen nachweisen. Der Moderator hatte sein umstrittenes Erdogan-Gedicht mit dem Titel Schmähkritik im März in der Sendung Neo-Magazin Royal vorgetragen. Die Große Koalition will nun unter anderem den umstrittenen Paragraphen 103 des Strafgesetzbuches abschaffen. Darin geht es um die Beleidigung eines ausländischen Staatsoberhaupts.
Was noch wichtig wird.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft muss morgen wieder ran beim WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland. Die Polizei hat angekündigt, verstärkt vor Ort zu sein. Das Spiel sei zwar kein Risikospiel, so eine Polizeisprecherin, aber man wolle die Sicherheit der Besucher gewährleisten. Nach der Absage des Länderspiels vor 11 Monaten gegen die Niederlande wegen einer akuten Terrorwarnung sei man intensiv vorbereitet, heißt es.
Und sonst in der Welt?
Eigentlich wollten sie eines der schlimmsten Anschläge in der jüngeren türkischen Geschichte gedenken. Am Ende wurden sie von der Polizei vertrieben. Der Anschlag, um den es geht, ist ein Jahr her. Damals hatten zwei Selbstmordattentäter der Terrormiliz IS bei einer pro-kurdischen Friedensdemonstration in Ankara mehr als 100 Menschen getötet. Rund 500 weitere wurden verletzt. Heute Vormittag wollten Demonstranten und Angehörige pro-kurdischer Organisationen am Anschlagsort der Opfer gedenken. Die türkische Polizei versperrte ihnen den Weg und ging mit Tränengas gegen sie vor. Einige Demonstranten zogen stattdessen durch die Innenstadt Ankaras, um gegen die Regierung zu protestieren. Sie kritisieren auch, dass die Drahtzieher des Anschlags bis heute nicht gefasst sind. Seit Jahren kommt es im Westen Myanmars an der Grenze zu Bangladesch immer wieder zu blutigen Konflikten. Gestern sind dort erneut Menschen getötet worden. Die Regierung des Landes hat heute erklärt, es handle sich um mindestens 9 Polizisten und 8 Angreifer. Ein Regierungsbeamter sagte, die Angreifer hätten einer militanten Organisation der muslimischen Rohingya-Volksgruppe angehört. Nach Angaben von Experten ist die Organisation aber schon lange nicht mehr aktiv. Die Rohingya sind in Myanmar nicht als ethnische Minderheit anerkannt und die Staatsbürgerschaft wird ihnen verweigert. 2012 hatten nationalistische Buddhisten in einer Welle von Gewalt hunderte Rohingya getötet. Mehr als 100.000 mussten aus dem Land fliehen. Die Umwelt schützen, aber dafür auf nichts verzichten wollen, das ist in der Schweiz offenbar ein weit verbreitetes Phänomen. Eine Schweizer Forschungsstelle hat in einer Studie 20.000 Bewohner des Landes zu ihren Lebensentwürfen befragt. Dabei kam heraus, dass es zwischen der Selbsteinschätzung der Befragten und ihrer Lebenswirklichkeit große Unterschiede gibt. 59% der Befragten gaben an, dass Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit für sie wichtig bis sehr wichtig seien. Gleichzeitig wollen sie aber möglichst gut angebunden in einem Einfamilienhaus im Grünen leben. Das verbraucht mehr Ressourcen, als wenn jemand in der Nähe zum Arbeitsplatz in einem Mehrfamilienhaus lebt. Außerdem fiel bei der Studie auf, dass diejenigen, die sich für umweltbewusst halten, auch nicht seltener als andere private Flugreisen machen. Nur bei Bio-Lebensmitteln deckte sich die Einschätzung der Befragten mit der Wirklichkeit. Die werden von umweltbewussten Schweizern fast doppelt so häufig als wichtig eingeschätzt wie von den übrigen Befragten.
Wissensnachrichten.
Wir sind noch nicht durch mit den Nobelpreisen. Tina Kiesling, heute wurden die Wirtschaftswissenschaften bedacht. Die Gewinner heißen Bengt Holmström und Oliver Hart.
Die beiden sind Vertragstheoretiker und haben grundlegende Analysen darüber geliefert. Damit angefangen hatte der Finne Bengt Holmström Ende der 70er. Er entwickelte eine Theorie, mit der sich Verträge analysieren lassen. Also dabei geht es zum Beispiel um Arbeitsverträge, Versicherungen, um Lieferverträge. In diesen Verträgen, so Holmström, gibt es immer Interessenkonflikte zwischen denen, die für eine Leistung Geld wollen und denjenigen, die die Leistung bezahlen sollen. Seine Theorie dreht sich um die Frage, wie diese Konflikte in einem Vertrag gelöst werden können. Wie also zum Beispiel ein Arbeitgeber seine Arbeitnehmer durch einen guten Vertrag zu Höchstleistungen bringt. In den 80ern erweiterte der Brite Oliver Hart diese Überlegungen dann um eine Theorie der unvollständigen Verträge. Und die dreht sich um die Frage, welche Kontrollmöglichkeiten ein Vertrag beiden Seiten einräumen muss, damit sie gut mit unvorhergesehenen Problemen umgehen können. Und diese Erkenntnisse werden heute zum Beispiel angewandt, wenn der Staat Bauaufträge vergibt.
Und dann gab es bei euch noch gute Meldungen. Wir leben länger. Schön. Ist aber nur eine von einer Vielzahl an Informationen, die in einer riesigen Studie steckt, die Wissenschaftler im Fachmagazin The Lancet veröffentlicht haben. Die Studie zeigt, an welchen Krankheiten die Menschen weltweit am häufigsten leiden.
An der Global Burden of Disease Study haben nämlich über 1.800 Wissenschaftler gearbeitet und diese Studie fasst eine Unmenge an Daten aus 195 Ländern zusammen und das Ganze ja schon seit 1980. Heißt, die Studie liefert einen richtig guten Überblick über den Gesundheitszustand der Weltbevölkerung. Zum Beispiel, dass wir im Schnitt heute eben 10 Jahre älter werden als noch 1980. Das liegt vor allem daran, dass wir seltener an Infektionskrankheiten leiden, also zum Beispiel an HIV oder an Malaria. Das ist vor allem für Kinder gut, also die Kindersterblichkeit ist zurückgegangen. Häufigste Todesursachen weltweit sind aktuell Herzerkrankungen, Durchblutungsstörungen des Gehirns und Atemwegsinfektionen. Du kannst in der Studie aber auch sehen, was uns Menschen tagtäglich quält, wenn du dir zum Beispiel die häufigsten chronischen Erkrankungen anschaust.
Also zum Beispiel sowas wie Migräne.
Die taucht zum Beispiel auch in der Rangliste auf, richtig? Allerdings erst auf Platz 5. Die meisten Menschen leiden tatsächlich chronisch unter Karies.
Oh.
Und um nochmal klarzumachen, was die meisten hier heißt, also laut der Studie haben schätzungsweise 2,3 der rund 7 Milliarden Menschen auf der Welt Karies. Auf Platz 2 kommen dann die sogenannten Spannungskopfschmerzen, das ist nochmal ein bisschen was anderes als Migräne. Und dann folgt Blutarmut durch Eisenmangel.
Apropos chronische Erkrankungen. Viele Frauen fühlen sich zumindest einmal im Monat so, als wären sie krank, wenn sie nämlich ihre Tage bekommen. Hallo Hormonschwankungen. Und die kann man sogar im Gehirn sehen.
Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig haben dieses Phänomen nämlich genauer untersucht. Sie haben sich den Hippocampus einer gesunden Frau im Magnetresonanztomographen angesehen, über den Verlauf von 2 Menstruationszyklen. Der Hippocampus ist wichtig für die Steuerung von Emotionen und für das Gedächtnis. Und herauskam, im Laufe des Zyklus veränderte sich die Gehirnregion. Sie wurde in der ersten Zyklushälfte größer und verkleinerte sich nach dem Eisprung. Die Veränderungen traten fast ohne Zeitverzögerung zusammen mit den hormonellen Schwankungen auf. Die Wissenschaftler schließen daraus, dass die Hormonschwankungen durch die Menstruation auch zu Veränderungen der Gehirnstruktur bei Frauen führen. Sie wollen jetzt noch mehr Frauen untersuchen, um herauszufinden, wie sich diese Schwankungen auf die Stimmung und geistige Leistungsfähigkeit auswirken.
Danke, Tina Kiesling.
Wetter.
Außer im Norden und Westen geht der Tag heute überall trocken zu Ende. In der Nacht dann nur noch im Norden Regen, in der Mitte kann es Nebel geben. Morgen kann es im Norden und Osten regnen, sonst gibt's Sonne und Wolken, 7 bis 12 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.